Es gab in unserer Heimat viele Klassen. Es war eine Klassenfabrik. Und deshalb, also meine ersten drei Geschwister, nicht nur die Mutter von Doyle, sondern auch mein Bruder und noch eine Schwester, haben auch Klassen geheiratet. Und deshalb sei, da waren viele bei uns. Ich habe schon überlegt und ich habe schon lange nicht über die Entstehung der Schule gesprochen und habe sogar etwas Angst, dass ich die Stunde gar nicht mal füllen kann. Und deshalb will ich noch weiter zurückgehen und vielleicht ein klein bisschen sagen von meiner Herkunft und wie Gott geführt hat. Ich wurde als sehr junges Kind geboren in Saskatchewan, Kanada. Ich denke, der Name Saskatchewan, wenigstens früher wurde der in der Schule schon ein bisschen bekannt. Saskatchewan ist nur eine Provinz aus Kanada und wurde da eben auf einem Farm groß. Nicht solche Farme, wie sie in Südwestafrika haben. Da wurde ich auf einen Farm genommen. Würde Doyle bestimmt auch interessieren, das mal sowas zu sehen. Er hat 15.000 Hektar und Berge und Steine, Berge und Steine. Da sind wir nicht mit Pferde geritten, sondern ein Vierradantrieb, so ein Land Rover. Da hat uns der Mann das mal gezeigt. Ganz steile Berge und da sind Rinder versteckt in den ganzen Gebirge. Er sagt etwa 1300, da braucht man 20 Hektar, um ein Rind zu ernähren. Also da ist sehr wenig Gras, sehr viele Steine. Interessant. So war das nicht bei uns zu Hause. Das Land war flach. Wir hatten aber auch Rinder, Pferde und auch bei uns wurde Weizen angebaut. Ich dachte aber, ehe ich das etwas weiter erzähle, ein paar Verse aus Psalm 78, denn auch da werden wir ermutigt, die Vergangenheit nochmal hervorzuholen und uns daran zu erinnern, wie Gott führt. Und da ist eben die Unterweisung von Asaph. Psalm 78, ich habe die Schlachterübersetzung. Höre, mein Volk, meine Lehre. Neiget eure Ohren zu den Reden meines Mundes. Ich will meinen Mund zu einem Spruche auföffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit, was wir gehört und gelernt und was unsere Väter uns erzählt haben. Es wurde ihren Söhnen nicht vorenthalten, sondern sie haben dem späteren Geschlecht den Ruhm des Herrn erzählt. Seine Macht und seine Wunder, die er getan, nämlich, dass er ein Zeugnis aufstellte in Jakob und ein Gesetz gab in Israel, von welchem er unsere Väter befahl, es ihren Kindern kundzutun, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch sollen geboren werden, und damit auch sie, wenn sie aufgewachsen wären, es ihren Kindern erzählten. Und warum? Dass diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und nicht vergessen, die Taten Gottes und seine Gebote befolgen. Also nur soweit. Er geht dann weiter und erzählt, was alles geschah, als das Volk Israel durch die Wüste ging. So ist eben die Aufgabe, das weiterzusagen, auf dass sie nicht vergessen, was Gott getan hat. Ich muss mich noch vielleicht ein bisschen erklären. Gestern, mir wurde gesagt, und ich habe da schon ein bisschen so die Ahnung gehabt, wenn man das Wort Witz gebraucht, dass es im deutschen Gebrauch oft schon ein bisschen so zweideutig ist. Und das ist nicht der Gedanke, wenn ich sage, dass ich wohl versuche, mit Humor Menschen zu erreichen. Und vielleicht ist das bessere Wort. Nicht irgendetwas Zweideutiges, das würde ich nicht wollen unterstützen. Ich habe oft gesagt, ich kann mit jemandem beten, den ich nicht gerne habe. Aber ich kann nicht mit jemandem lachen, wo da irgendetwas dazwischen ist. Es ist schon etwas Wichtiges, dass man auch lachen kann, dass man Humor hat und dass dieses eben auch gebraucht werden kann, um vielleicht Menschen zu helfen. Ich war, wie vielleicht etliche schon in dem Buch gelesen haben, das Buch, was unsere Tochter geschrieben hat, mein Vater Ernst Klassen. Ich bin sonst erstaunt, wie viele das schon gelesen haben, sodass ich manchmal nicht weiß, wie viel ich noch erzählen soll. Die meisten wissen ja schon viel, etliche noch sogar fast mehr, wie ich selber weiß. Unsere Tochter hat sich von verschiedenen Richtungen Auskunft geben lassen. Und deshalb ist schon vieles geschrieben, wo ich schon selber vergessen hatte, später dann in dem Buch nämlich erfahren habe. Sie war sehr, sehr bescheiden, sehr liebevoll. Sie hat nur das Gute geschrieben und deshalb ist das auch nicht so dick geworden. Wenn sie alles andere auch noch geschrieben hätte, dann wäre es ein ziemliches Band geworden. Aber es ist auch Leute zum Segen geworden. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Ich hatte vor 3 Tagen einen Brief. Ich weiß auch nicht, wie sie das tun, aber sie brauchen das als Andachtsbuch. Nie dran gedacht, nicht? Wenn das dazu führt, dass sie für mich beten, dann bin ich sonst sehr dankbar, dass sie es in diesem Sinn gebrauchen. Ich kam zum Glauben mit 16 Jahren. Ich war vordem sehr ablehnend. Ich dachte immer wieder, wie kann ein Christ froh werden? Und das wäre nur noch irgendwie zu tun, wenn man am Sterben liegt, noch schnell anrufen. Ich möchte auch nicht zur Hölle gehen, ich möchte gerne errettet werden. Oder dachte ich, vielleicht, wenn ich erst mal alt bin und sowieso nicht mehr Freude an die Vergnügungen der Welt, so wie ich dachte, die Jugend, dann wäre es auch noch Zeit, dem Herrn anzurufen. Gott sei Dank, das ist dann nicht so geworden, sondern es war einfach eine gewisse Furcht, eine gewisse Angst, eines Tages muss ich sterben. Es wurde mir klar, indem auch in der Nachbarschaft ein Junge meines Alters eines Tages tot gefunden wurde. Ach, dachte ich, das ist doch ernst. Und so hat das mit dem zweiten Gedanken, der besonders stark in unserer Gemeinde betont wurde, auch bei uns zu Hause, das zweite Kommen des Herrn. Das hat mich immer sehr unruhig gemacht. Meine Mutter sang gerne. Ich weiß nicht, ich möchte es euch junge Mütter, wo ihr seid, oder auch Frauen, empfehlen. Sie war irgendwie, trotzdem, dass ich 7 Schwestern und 4 Brüder hatte, also 12 in der Familie, das hat meine Mutter nicht deshalb niedergeschlagen. Sie war fröhlich und hat gesungen. Oft nachdem ich schon im Bett war und sie noch musste meine Hosen flicken für den nächsten Tag zur Schule, ich hatte nur ein paar, wir waren arm, das wussten wir aber nicht, die Leute waren ja alle so. Aber wenn sie dann noch zu tun hatte, nachdem ich schon oben im Bett lag, und das eine Lied, was sie sang, eine ganz einfache Weise, war dieses, O Sünder, wo wirst du sein, wenn er kommt? Oh, das war dann immer so peinlich. Was ich, meine Eltern waren bereit, einige meiner Geschwister, ich war nicht bereit. Da wurde manchmal mein Kissen nass von Tränen, aber das habe ich nie jemandem gesagt. Das war nur so, ach, was werde ich aber tun? Ich werde nicht mitgehen. Dieses Thema hat mich mein ganzes Leben beschäftigt. Ich habe mich immer wieder vorgenommen, wo ich auch spreche oder evangelisiere, will ich über dieses wichtige Thema sprechen. Jesus kommt wieder. Ich war allein in meinem Zimmer mit 16 und wiederum dieser Gedanke. Ich hatte schon genug gehört aus der Sonntagsschule von meinen Eltern, dass ich in der Bibel die Antwort finden könnte. Besonders das Johannes-Evangelium. Und so habe ich an dem Abend mal das Johannes-Evangelium genommen und gebeten, Herr, hilf mir doch, dass ich sehen kann, dass ich es erfahren kann, dass ich auch, wenn du wiederkommst, dass ich bereit bin. Und da habe ich da so verschiedene Verse gelesen, auch unter den anderen, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das habe ich dann ganz persönlich in Anspruch genommen, sagen, Herr, ich komme. So gut ich kann, ich komme. Und du hast gesagt, wenn ich komme, wirst du mich annehmen. Ich glaube es. Dankeschön, Herr. Ich ging an dem Abend ins Bett. Dann kam mir ein Gedanke, Ernst, jetzt bist du auf dem Weg zum Himmel. Nicht Verdienst, sondern Geschenk. Wenn du dankbar bist, dann müsstest du das anderen weitersagen. Ich denke, das ist ein biblischer Gedanke. Anderen weiterzusagen. Wenn man ein großartiges Geschenk bekommt, sollte man es weitersagen. Ich war furchtbar schüchtern, dachte, es ist unmöglich. Aber dieser Gedanke ist mir in den ganzen Jahren nicht losgeworden. Jemand fragte mich unlängst, ob ich mein ganzes Leben dem Herrn gedient hätte. Ich sagte, nein, nur die letzten 52 Jahre. Das ist schon für einige schon ein langes Leben. Aber, aber immer wieder, dieser Gedanke bin ich nie losgeworden, auch heute noch nicht. Warum soll ich es weiter sagen? Aus Dankbarkeit. Nicht, weil ich meine, eventuell irgendwo eine evangelistische Gabe zu haben. Nein, aus Dankbarkeit. Und deshalb meine ich, dass kein Christ entschuldigt und der sagen kann, ich habe die Gabe nicht. Wenn du dankbar bist für ein Geschenk, sollst du weiter sagen. Oder wie ich das gerne sage, was heißt Zeugnis geben? Nur, dass ein Bettler dem anderen sagt, wo man Brot finden kann. Da braucht man keine besondere Gabe dazu. Wenn Hunger gestillt worden ist, der ist noch mehr, warum sage ich das nicht anderen? Ich weiß noch, dass ich das erste Mal ein Traktat weitergab, Dann haute ich ab. Ich dachte nur nicht, dass er mir noch eine Frage stellt. Ich war zu schüchtern zu antworten. Und das war so ein bisschen der Anfang. Sehr schwer. Ich muss noch sagen, das ist keine große Ermutigung. Es fällt mir noch furchtbar schwer. Ein Gespräch anzufangen, habe ich noch nie leicht gefunden. Viele meinen auch, ja, Onkel Ernie fällt das gar nicht schwer. Das ist ganz falsch. Es ist immer eine ganz große Überwindung. Und doch, wenn ich dann überwunden habe und vielleicht ein Wort sage, ist immer wieder, auch noch bis zum heutigen Tag, immer wieder eine gewisse Freude erfüllt mein Herz. Ja, könnte ja helfen. Vielleicht gerade das Wort, was er braucht. Und wenn man dann so hört, wie vorhin früher, als ich hier in Deutschland war, eine Frau sagte, dass ich sie mal mitgenommen hatte, entweder 58 oder 59. Und das hat ihr ganzes Leben verändert. Sie hat eine andere Richtung eingeschlagen, wusste ich gar nicht. Wir haben wahrscheinlich gar nicht gebetet, dass sie hat irgendwann zu der Zeit, soweit ich weiß, sich entschieden. Aber ich denke mir, es sind solche. Und ich habe so Verschiedenes gehört in den Jahren, worüber ich mich sehr freue. Also, das Errettetsein heißt eben auch, als anderen weiterzusagen. Ich hatte die Gelegenheit, in Kanada zu der Zeit zur Bibelschule zu gehen, auch zur selben Bibelschule, wo auch Doyle und Lucille und auch John und Maureen Parshaw, kommen alle von derselben Bibelschule, auch meine Frau und ich. Eine Bibelschule, die in Anfang 30er Jahre, in Wirklichkeit 28, angefangen wurde. Ganz, ganz einfach. Aber das ist interessant. Später habe ich mal einen Bericht gelesen von einem Mädchen, die hat geschrieben über verschiedene Bibelschulen in der Welt und kam zu dem Entschluss, dass in Saskatchewan, Kanada, mehr Bibelschulen waren wie sonst irgendwo in der Welt für die Bevölkerung. Saskatchewan hat nur etwa eine Million Bevölkerung, waren in den 30er Jahren etwa 23 Bibelschulen entstanden. Hier eine, da eine, kleine. Aber da war ein Verlangen. Ich sage es oft so, manchmal muss Gott uns auf dem Rücken legen, auf das wir mal nach oben gucken. Solange wir auf beide Füße stehen, sehen wir sonst alles nicht. Manchmal tut er das durch Krankheit. Manchmal tut er das durch finanzielle Probleme. Manchmal tut er das durch Familienprobleme. Und in Südafrika habe ich oft gesagt, und manchmal tut er das durch nationale Probleme. Da ist bestimmt bei vielen da ein Suchen nach Friede. Ein Suchen nach Gott durch die nationalen Probleme. Und so war es in den Jahren. Wir hatten immer eine Missernte, eine nach der anderen. Und deshalb wurde ein nach oben schauen. Gott, wo ist die Antwort? Und ein Beten und Trachten nach dem, was eben auch Wert hat. Ja, da hatte ich die Gelegenheit, die Bibelschule zu besuchen. Ganz anders wie hier. Jungs, da mussten wir selber noch sogar noch waschen. Da hatten wir so diese Bretter nicht. Meine Finger waren roh und die Wäsche blieb schmutzig. Das erste Jahr sogar noch selber gebügelt. Und wisst ihr, da habe ich nur das Hemd nur hier so vorne gebügelt. Immer meine Jacke getragen. Der andere Teil war nicht gebügelt. Also wurden wir nicht so behandelt wie hier. Hat noch kein elektrisches Licht. Wasser musste man etwa einen halben Kilometer tragen, aus einem Brunnen hochholen. Aber zum Glück war es so kalt, dass man die einmal ein paar Minuten stand, da war schon eine Schicht Eis. Haben es nicht so leicht verschüttet auf dem Weg zur Schule. Naja, das waren so ganz einfache Anfänge. Aber in unserem Gebiet, und da fing ein Missionssinn an, und dadurch sind verschiedene, meine Schwester war ein von den ersten mit anderen, die rausgingen, das war 1944, während des Krieges, mit dem Schiff musste sie zu der Zeit nach 6 Wochen von Kanada bis Nigerien, wo sie jetzt schon 43 Jahre gedient hat. Das war während des Krieges, da musste man aufpassen, wo sind die U-Boote, und da musste man versuchen, da den Weg durch den Ozean zu finden. Dann ging meine jüngere Schwester zu der Zeit nach Indien mit 22 Jahren. Und so war in unserer Gemeinde und in unserer Umgebung einfach dieser Gedanke, wir sollen es weitersagen. Oswald Smith, der sehr gut bekannt ist durch seine Bücher Glühende Retterliebe und andere Bücher, hat zu der Zeit gesagt, warum sollte irgendjemand es zweimal hören, bis sie es alle einmal gehört haben. Ein wunderbarer Gedanke, aber man sieht, wie unfair es heute noch ist, wie viele hören es einmal und noch einmal und noch einmal und so viele andere hören es nicht. Nach dem Krieg, jetzt muss ich schon aufpassen, es wird das vielleicht doch noch länger, wie ich dachte. Nach dem Kriege kam dann die Frage wegen Mission. Meine Frau und ich, und zu der Zeit waren im Osten, auch wo Familie Parshaw waren, und dann kam der die Aufforderung von General MacArthur, der zu der Zeit hat Japan eingenommen, und ein Christ, der meinte, Japan braucht Missionare. Wir brauchen 2000 Missionare für Japan. Meine Frau und ich haben uns gemeldet, meinten, vielleicht wäre das der Platz für uns, aber die Missionsgesellschaft zu der Zeit meinte, ich wäre schon zu alt, noch Japanisch zu lernen. Ich war vor ein paar Jahren in Japan und habe eben gesehen, wie weise sie gehandelt haben. Die Sprache ist nicht nur schwer, die ist unmöglich. Also wenn man da mal so guckt, da kann man nicht mal eine Straße erkennen von dem, was da so geschrieben steht. Naja, dann haben die vorgeschlagen, wir sollten vielleicht nach Rhodesien gehen. Vielleicht soll ich hier kurz zurückgreifen. Meine Urgroßeltern kamen aus Holland, von Holland, soweit mein Vater es mir erzählt hat. Ich weiß von der Vergangenheit sehr, sehr wenig. Von Holland nach Russland, meine Großeltern von Russland nach Kanada. Meine Eltern schon in Kanada geboren. Aber dadurch haben wir, wie das so oft auch noch hier unter den, die von mennonitischen Herkunft kommen, so ein Plattdeutsch, etwas ähnlich wie Holländisch, sogar etwas ähnlich wie Afrikaans. Ich könnte mit Afrikaans bald fertig werden, wenn ich ein bisschen sage. Also es ist viele Ähnlichkeiten. Und meinten vielleicht in Rhodesien, wo auch nämlich von der holländischen Seite so viel Einfluss war, da wäre vielleicht der Platz für mich. Ich habe gedacht, dass ich da unten war. Das hatte wohl einen Unterschied in unserem Leben gemacht, das, was jetzt Zimbabwe heißt. Aber dann war auch wieder der Gedanke, meine Frau war nicht so stabil wie ich. Das wäre vielleicht das Klima zu schwer. Sie hatten uns abgeraten. Und dann ging es ein bisschen so wie der Apostel Paulus. Ich will vorsichtig sein, wie ich mich mit ihm vergleiche. Aber in Apostelgeschichte 16 wollte er eine Richtung gehen, wurde verhindert, wollte die andere Richtung gehen, war verhindert. Und dann kam der Ruf von Mazedonien, komm rüber und hilf uns. Da wurde gefragt, ob wir bereit wären, mit Familie Parshor nach Deutschland zu kommen. Vielleicht könnten wir da eine Bibelschule anfangen. Und vielleicht nur etwas zur Führung für euch, die ich weiß, die euch viel damit beschäftigt. Wie kann man die Führung des Herrn wohl erkennen? Und das ist nicht ganz so einfach. Und doch, weil man nicht besonders kompliziert ist von Natur her, ist es vielleicht doch gar nicht so schwierig. Da habe ich eben gesagt, die Tür ist zu, die Tür ist auch zu. Jetzt ist die Frage, wenn du kommen sollst, also, dann bin ich bereit zu gehen. Und ist wieder offen, ja. Also schön. Also dann habe ich gesagt, Herr, jetzt brauche ich genug Geld, um eben auch eine Fahrkarte, zu der Zeit nicht mit dem Flug, sondern mit dem Schiff nach Deutschland zu kommen. Gott hat es uns dann geschenkt, ermöglicht, sodass wir 1955, ein paar Shows waren schon ein paar Monate vorher hier in Deutschland, wir sind dann in 1955 nach Deutschland gekommen. Und ich konnte Deutsch lesen, ich konnte Deutsch verstehen, ich hatte aber nie Deutsch gesprochen. In Wirklichkeit auch nie vorgehabt, das je zu lernen. Und deshalb war das da ziemlich in der Hinsicht wohl ein bisschen schwierig. Ich war eben in Deutschland angekommen. Meine Frau konnte kein Wort Deutsch. Ich sollte sonst erzählen, aber das kann ich nur andeuten. Wir kamen am 2. August 1955 in Bremerhaven an. Und das war abends. Und dann habe ich gedacht, gut, wir fahren durch bis Bensheim an der Bergstraße. Ist ja billiger, wie in einem Hotel zu übernachten. Und es wäre so vielleicht so 14, 16 Stunden gewesen zu der Zeit. Es holte uns ein Amerikaner, ein Missionar ab mit seinem Opel. Wir waren dann 3 Erwachsene und 3 Kinder mit uns im Gepäck. Und da fuhren wir so etwa 10 Uhr von Bremerhaven los, abends. Wie ich schon sagte, ich dachte vielleicht, wenn wir durchfahren, ist billiger. Ich hatte hier meinen Schüler, der hat sich mal etwas über mich geärgert. Als Geschäftsführer sagte, ich weiß nicht. Onkel Ernie, vielleicht hatte Herr Klassen gesagt, weiß ich nicht mal. Ob sie geizig sind oder sparsam. Seitdem habe ich immer versucht auszurechnen, wo bin ich? Sparsam oder geizig? Was ist wohl der Unterschied? Na, ich weiß es nicht genau. Wenn du weißt, dann kannst du mir später sagen. In jedem Fall wollten wir nicht übernachten. Das war Mitternacht und meine Frau ging es so schlecht. Und ich dachte, jetzt müssen wir in Bremen übernachten. Aber die Hotels waren schon alle belegt. Wir fuhren und suchten. Da waren auch zu der Zeit noch nicht so viele Hotels. Es war ja noch am Aufbaustadium hier in Deutschland. Und da war das Mitternacht und schon 1 Uhr morgens. Und ich dachte, was soll ich tun? Wo finde ich einen Platz? Sind wir vorbeigefahren, stand das Wort Polizei. Ein bisschen Deutsch konnte ich ja lesen. Ich wusste ziemlich sicher, was das wäre. Und ging rein und fragte dann, so gut ich konnte in Deutsch, ob er nicht wüsste, wo wir übernachten könnten. Meine Frau wäre krank und wir finden kein Hotel. Och, sagte, wir haben noch 2 Zellen frei, sie können bei uns übernachten. So ist dann meine Frau mit den 3 Kindern in die eine Zelle und der Vater vom Auto in einer anderen Zelle. Meinte ich wiederum, ich hätte etwas gemeinsam mit dem Apostel Paulus. Denn der war nicht so interessiert, wie sehen die Hotels aus, wenn er anfängt zu reisen, sondern wie sehen die Gefängnisse aus. Nicht? Er hat ja viele Nächte in Gefängnisse verbracht. Naja, nächsten Morgen ging es meiner Frau besser. Wir konnten raus, hat wieder die schwere Türe geöffnet und öffnen, hatten sogar noch schwarzen Kaffee, Schwarzbrot angeboten. Das war nie was Besonderes für meine Frau, wenn es sowieso schlecht ging. Aber ich habe etwas davon gehabt und dann fuhren wir weiter. Naja, das war so der Anfang. Bensheim an der Bergstraße. Und dann waren wir noch gar nicht lange da und dann kam ein Anruf. Ernst, wir brauchen einen Evangelist für Kirchlengern, nicht weit von hier. Kirchlengern, wir haben keinen Evangelist, das Zelt steht da. Ja, ich sagte, ich kann nicht predigen. Deutsch? Nein, nie, haben nie Deutsch gepredigt. Ernst, du kannst aber etwas lesen, du kannst schon ein bisschen Deutsch. Wir nehmen nicht Nein als Antwort. Du musst kommen. Weißt du, ich war so dumm. Und bin am Zug gestiegen und fuhr dann von unten bis oben nach Bünde, wurde abgeholt. Und bin dann nach Kirchlengern gereist, angefangen zu predigen. Ich weiß noch, unterwegs, der Zug war so voll, wollte gerne wo sitzen. Und dann war da so eine Ecke, wo ein Tisch war, der Speiseabteilung. Da fragte ich den Kölner, kann ich nicht da sitzen? Ich muss noch ein bisschen meine Bibel, ich soll predigen, ich muss noch ein bisschen studieren. Ja, sagte, bestellen Sie sich eine Tasse Kaffee und setzen sich da im Zug. Da habe ich mich da hingesetzt, fing dann an, ein bisschen vorzubereiten. Dann kamen bald andere Leute auf der anderen Seite am Tisch und haben sich etwas bestellt zum Essen. Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe hier in meinem Buch steht geschrieben, dass ich weiß, Sie werden jetzt essen, bald sind Sie wieder hungrig, aber hier steht geschrieben, dass Jesus sagt, er ist das Brot, das Leben, und wer von diesem Brot isst, der wird nie wieder hungern. Gab so eine kleine Botschaft. Der Kellner, ich wusste, der stand um die Ecke und hat zugehört. Und dann, wenn er meinte, ich wäre fertig, hat er gesagt, jetzt müsst ihr gehen, Raum machen für andere. Zu mir sagt, bleib nur sitzen. Da kamen andere, haben wir zu trinken bestellt. Dann habe ich wieder so gesagt, wissen Sie, Sie trinken jetzt, was haben Sie wieder Durst? Aber hier steht geschrieben, ich bin das Wasser des Lebens. Wer von diesem Wasser trinkt, wird nie wieder dürsten. So hat Gott es gelingen lassen. Die 8 Stunden im Zug, immer wieder kamen Leute, er hat sie dazu geführt. Und sagte mir, sie bleiben sitzen. Konnte mich vorbereiten. Und dann fing ich an zu predigen. Oh, das war ein Problem. Ich dachte Englisch und da sollte ich Deutsch sprechen. Weißt du, und das alles kommt alles verdreht raus. Ich habe noch Schwierigkeiten genug. Aber es war viel schlimmer in den Tagen. Und dann haben die zugehört und zugehört. Dann haben sie gefragt, dann blieb ich stecken. Ich war Englisch, was soll man sagen? Wollen Sie dies sagen? Das Zelt war voll, etwa 200 Leute. Und dann musste ich 200 Lehrer, und ich war der sollte Deutsch lernen. Dann wusste ich nicht genau, oh, wollen Sie dies sagen? Ja, das wollte ich sagen. Die Leute sagten, dann nie vorher in einem Gottesdienst so viel denken müssen. Ich dachte, sie haben so zugehört, weil ich so ein großartiger Prediger war und war schon ganz stolz auf meine Predigten. Bis einer mir dann mal sagte, wissen Sie, warum wir so zuhören? Da sagte er, weil wir versuchen auszugrübbeln, was Sie sagen wollen. Das hat schon einen Vorteil, wenn man in ein anderes Land geht und muss etwas versuchen zu lernen. Naja, dann fingen wir da zu der Zeit in Bensheim an, aber waren da eine Zeit lang, dann Auerbach, oder an Seeheim und viele, viele interessante, wunderbare Erfahrungen. Auch in Seeheim, ich hatte zu der Zeit gute Beziehungen zu der amerikanischen Armee. Die haben uns zu der Zeit schon geholfen. Ich habe bis zu 2 von ihren großen Roppen auf dem Gelände gehabt, um zu helfen. Ihre LKWs, da war eben die Bereitschaft schon zu helfen. Das war so ein bisschen ein Verständnis zwischen Deutschland und die verschiedenen alliierten Armeen. Dass wo ein gemeinnütziger Verein war, da waren sie bereit auch zu helfen, ohne irgendeinen Kosten für sie. Das war schon eine kleine Erfahrung. Aber dann ging es von Seeheim und wir hatten da, sind wir nach Kalkar. In Wirklichkeit war das ein neuer Anfang. Bruder Parshaw, wir waren zu der Zeit mit einer Missionsgesellschaft, wir haben aber gemeint, wir sollten vielleicht was anderes anfangen und sind dann eben wieder ganz neu angefangen. Das war schon interessant, als wir zu der Zeit anfingen, Schüler anzunehmen. Wir würden neu, eine neue Bibelschule anfangen. Und die schrieben, ja, wo wird das wohl sein? Na, wir wissen nicht. Aber am 1. Oktober fangen wir an. Und das ging so bis Mitte September. Wir wussten noch nicht, wohin. Naja, da hat der Herr das so geführt, dass wir dieses Haus fanden, unten am Niederrhein, in der Nähe von Kalkar. Und ich war eines Tages in Duisburg und besuchte einen Vater von einer unserer Schülerinnen, gläubiger Mann. und hat ein bisschen gefragt, was sie vorhatten. Und dann sagten wir, wir hatten vor, das Haus zu mieten. Und dieser Mann wollte dann schon gleich das für das ganze Jahr Miete im Voraus, 12.000 Mark, 1.000 Mark pro Monat, im Voraus haben. Wir hatten aber kein Geld. Habe so ein bisschen erzählt, ach, sagt der Mann, fahr mal mit, wir besuchen mal eine bestimmte Dame. Und da sagt er zu mir, jetzt erzähl mal ganz kurz, die Dame hat noch nie von der Bibelschule gehört, war ganz fremd, habe ich versucht, so ein klein bisschen zu erzählen. Sagte der Mann, ging zu dieser Frau, sag euch mal, wir beide werden jetzt für diesen Neuanfang 15.000 Mark geben. Sie geben 7.500, ich gebe 7.500. Die Frau war so erschrocken. So was. Und ja, sagt er, jetzt geben Sie mir die Hand, versprechen Sie, dass Sie das tun werden. Naja, das war so der Anfang. Und vieles, vieles anderes, was wir da erlebten. Ich hatte dann so die Aufgabe, versuchen auch ein bisschen so Stühle und Tassen und Töpfe und Ofen und alles, was man so braucht, Schränke und Betten, so irgendwie zu kriegen. Denke noch an die Betten. Ich war unten in Wiesbaden bei einem amerikanischen Offizier und sagte, wir brauchen unbedingt Betten und wir wissen nicht wohin. Auch sagte, ich kann mal anrufen, das sind so alte Feldbetten von der amerikanischen Armee, vielleicht haben sie noch was. Hat angerufen und da hat er mich gefragt, wie viel braucht ihr? Ich sagte, 50. Mit Matratzen? Ja, mit Matratzen. Und dann sagte er, gut, die sollen sonst $5 pro Stück kosten. Aber hat dann gesagt, die werde ich bezahlen. Also 50 Betten könnt ihr abholen. Ja, das war Wiesbaden, Kalkar. Wir hatten einen Freund in Duisburg, der war Spediteur. So bin ich nochmal zu ihm gegangen. Ich sagte, weißt du, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen. Vielleicht haben Sie irgendeinen Vorschlag, wo wir es machen können. Ach, sagt er, wissen Sie, ich muss von Duisburg nach München fahren. Ich werde einen Anhänger hinten an tun. Ich brauchte den sonst nicht. Den werde ich bis Wiesbaden nehmen. Den könnten wir dann da vollladen, diese Betten einladen. Und dann hat er nachgeguckt und überlegt. Und wissen Sie, sagt er, ich muss sogar nochmal dem folgenden Tag, das wäre der Tag, ehe die Bibelschule anfängt, muss ich noch sowieso darunter in der Richtung Kleve. Dann werde ich die Betten hinbringen. Also der Tag, vor ehe die Bibelschule kamen die Betten bei uns auf dem Hof an. Nichts, kostete nichts. Er hat eben die Spediteur, war umsonst, die Betten bekamen sonst. Und so war nicht nur einmal, das ging so mit vielen Dingen, ob das Schränke wären oder Tassen oder so weiter. Gott hat dann immer wieder so interessant eingegriffen. Ich wurde mal gefragt und da wurde mir gesagt, ja, Herr Klassen, Sie müssen einen großen Glauben haben. Da war ich so töricht, habe ich versucht, wo ist der Glauben, guckte und ich fand überhaupt nichts. Da kam es so im Sinn, ich brauche hier keinen großen Glauben. Habe ich nicht die Bibel, sagt uns nicht die Bibel von allerhand Dingen, die Gott getan hat über die Jahre hindurch? Und ist nicht Gott noch derselbe? Ich brauchte nur mal zu erfahren, ich bin jetzt am Montag bin ich im Flugzeug gestiegen in Johannesburg und kam bis Frankfurt, etwa 11 Stunden im Flugzeug. Ja, habe ich einen großen Glauben verübt? Nein, in Wirklichkeit nicht. Ich habe schon gemerkt, das ist oft schon geschehen, das Flugzeug fliegt und so habe ich nur einfach die Erfahrung, ja, stürzt hin und wieder mal eins ab, das weiß ich. Da denke ich an eine kleine Geschichte, ob man das jetzt, ich weiß immer nicht, wie viel Humor man gebrauchen darf oder nicht, aber ich werde es wagen, ich bin ja bald wieder weg. Aber es war einer, der hatte gerade seinen Pilotenschein gemacht. Der wollte seinen Freund so gerne mitnehmen. Der Freund sagt, nein, ich fliege nicht mit. Ach, sagte er, du bist doch Christ. Ja, ich bin Christ. Na, du weißt doch, dass du, wenn du stirbst, in den Himmel kommst. Ja, das weiß ich auch. Du weißt doch auch, dass der stirbt von deiner Zeit um ist. Ja, sagte er, das weiß ich auch. Na, flieg doch mit. Nein, ich fliege nicht mit. Er sagt, ich weiß, ich bin Christ. Ich weiß, ich komme in den Himmel, wenn ich sterbe. Ich weiß, ich sterbe erst, wenn meine Zeit um ist. Aber ich weiß ja nicht, wann deine Zeit wird um sein. Naja, muss man schon ein bisschen aufpassen. Nicht? Naja, aber in Wirklichkeit, was habe ich getan? Ich bin im Flugzeug eingestiegen. Nicht, weil ich einen besonderen großen Glauben habe, aber ich habe ja schon gemerkt, es ist schon oft diese Route geflogen. Viele Flugzeuge. Und so habe ich einfach, so kann ich auch die Bibel nehmen. So steht geschrieben. Ich muss euch ehrlich sagen, meine Lieben, von Geschäftsführung habe ich keine Ahnung. Jetzt auch noch nicht. Wir hatten nur zu der Zeit, dass uns fehlt irgendjemand, der diesen Titel nehmen würde. Und dann war ich eben derjenige. Über die Jahre hindurch habe ich das versucht. Aber das waren so Erfahrungen. Ich sage mal kurz zurück, denke an Kalkar, die Vorhänge. Bruder Pascha und ich waren zusammen in der Nähe von Heidelberg, besuchten einen, der da Vorhänge machte. Nie vorher gesehen, nie vorher gehört. Und da war der Mann so großzügig, hat dann gefragt, wie viele Fenster und was für Farbe möchtet ihr haben, sollen die fertig genäht werden und so weiter. Wir sagten, ja, wir haben nichts. Und dann hat er uns die ganze Vorhänge für das erste Haus geschenkt. Also es waren so Dinge, die wir erlebten. Dann kamen wir hier, 1960. Das, in Wirklichkeit könnte Bruder Parshaw die Geschichte hier besser erzählen, überhaupt mit seinem Erzählen, aber ich versuche kurz einen Blick zu geben über das, als das Grundstück hier uns geschenkt wurde, 8000 Quadratmeter von einer Witwe. Die Tochter hatte die Bibelschule absolviert, sie hatte den Eindruck, die Meinung, das ist eine gute Sache und hat sich damit den Kindern vereinbart, dass sie uns dieses Grundstück schenken wollten. Ja, dann musste angefangen werden zu bauen. Meine Frau und ich waren gerade zu der Zeit in Kanada, nach 5 Jahren in Deutschland waren wir für ein Jahr zurückgefahren. Bruder Weber, Bruder Parshaw waren hier. Und dann kam ich zurück, dann hatten wir eben angefangen zu bauen. Durch unsere Erfahrung mit dem Militär hat Bruder Parshaw in Soest die kanadische Armee gefragt, ob sie nicht bereit wären, hier uns zu helfen. Und das haben sie getan. Sie kamen dann hier zum Ausbackern, sie haben viel Kies hergefahren. Und das war so ein Geschenk, eine Spende von der kanadischen Regierung, von den Kanadiern. Und so fing dann die Arbeit hier an. Es waren zu der Zeit 5 Schüler, die sich bereit erklärten, mitzuhelfen, mitzubauen. Waren nicht gerade vom Fach, ich weiß nicht ganz genau, einer war ein Gärtner, ich weiß, einer war ein Damenfriseur, aber da stellt jemand auch schon allerhand her, nicht? Also ein bisschen Erfahrung hatte doch im Bauen. Und der eine, der war eben Schreiner, der konnte in seinem Fach arbeiten, aber die Jungs. Und dann kam ein Herr Friedrich, Bruder Friedrich von unten von Bad Cannstatt. Der war Polierer vom Beruf und er hat sich dann gemeldet, 54 Jahre alt und kam dann auch mit zu helfen. Er erzählt oft und wie wir dann zuerst hier anfingen, das war ja hier in Wirklichkeit das Erste, es ging ja nicht so weit, diese letzten 2 Abschnitte sind später noch dazu gebaut. Und da fing es dann an, dieses Ausgraben und dann die ganze Abwässerung, das Fundament. Und dann hatten wir konnten wir etwas Bretter kaufen, um Schalung. Und dann fingen wir, wir hatten in Wirklichkeit am Anfang nur so etwa 500 Mark und keine Missionsgesellschaft, keine Gemeinde, die uns unterstützte. Und wir waren uns sonst einig, wir werden nicht Briefe schreiben, nicht rumgehen und betteln, wir brauchen Geld. Ich habe immer gesagt, die Bibel sagt nicht, geht hin in alle Welt und sammelt Geld. Naja, also das war nicht die Aufgabe, die wir sie sahen, sondern, Herr, wir fangen an. Ein Vers, der auch da, ich glaube nicht, steht noch da, ich weiß gar nicht mehr genau, aber der mich immer wieder vor Augen, Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, mein Wort wird nicht vergehen. Wenn wir uns einsetzen, das Wort zu unterrichten, das Wort auszubreiten, dann müssen wir auf den richtigen Weg sein, weil das nicht vergeht. Das hat Ewigkeitswert. Bruder Friedrich erzählt, wir haben zu der Zeit, wir haben nur genug Bretter, um etwas auszuschalen. Nach den paar Tagen wurden dann diese ganze Schalung wieder weggenommen. Die ganzen Nägel wurden dann wieder rausgenommen und gerade geklopft. Da konnten wir sogar manche Mädchen anstellen, die Nägel gerade klopften, dass wir die wieder gebrauchen konnten. Eines Tages sagte Bruder Friedrich, den Nägel kenne ich schon. Den Nagel haben wir vorher da eingeschlagen, jetzt werden wir ihn hier gebrauchen. Da haben sie keinen Namen genannt, aber das war so. So fing das an. Bruder Friedrich war sehr, sehr sparsam. Ich habe manchmal gesagt, es ging nicht mal einen Löffel Kies verloren. Alles hat er so sorgfältig versucht zu gebrauchen und gearbeitet. Das war sehr erstaunlich. Ich denke noch, als wir dann anfingen, wir brauchten Gerüst, wir brauchten Holz fürs Gerüst und wir hatten nichts. Und dann, wir hatten schon Verbindung hier zu einem Bauer. Dann kam er, ich wurde dann immer beauftragt, ja, wir brauchen jetzt Holz, kriegen wir das dann her? Ich weiß auch nicht. Aber dann kam an dem Abend dieser Bruder Solle, der ist auch schon heimgegangen, und sagte, hättet ihr vielleicht einen Junge, der helfen könnte? Wir sind so viele Bäume vom Wind umgeworfen und ich brauche jemanden, der hilft, die Bäume aus dem Wald zu holen. Naja, das ging bei uns sowieso nicht so schnell voran. Wir waren immer ein bisschen, wie weit können wir gehen? Wie weit reicht das Geld? Und dann ist der Theo Landes, der im Oberbota arbeitet, gegangen, waren den ganzen Tag weg, ging 6 Uhr morgens und er kam nicht spät, abends kam er. Da hat er 30 solche Stangen gebracht, also das Holz hat er nicht nur brauchen, raus geholfen, rauszuholen aus dem Wald, sondern es wurde uns geschenkt. Und so kam, so gerade als wir es brauchten, Gerüststangen für das Gebäude. Und so ging es dann immer weiter. Ich denke noch ganz am Anfang, wir hatten ja so wenig, nicht mal Werkzeug. Und dann kam, als wir anfingen, ich weiß gar nicht mal, wo der Bruder dieses alte Beil her hatte, war dabei, versucht etliche Nägel einzuschlagen, kam ein alter Mann hier aus dem Dorf vorüber, sagte, was wollt ihr? Eine Bibelschule bauen. Habt ihr keinen Hammer? Nein. Also ich habe einen Hammer, der hat wohl keinen Stiel, aber den gebe ich euch. Also es war das ein Hammer ohne Stiel. Ich hatte Stunden hier irgendwo im Norden, in Wirklichkeit in Kirchlengen, nochmal für ein Wochenende, in etwa erzählt, was wir tun würden. Dann kam eine ältere Frau, sehr gebückt, hatte einen Stock, und kam zu mir noch zum Auto, ich weg vor und sagte, Herr Klassen, ich habe noch etwas für die Arbeit. Gab sie mir eine braune Tüte mit 6 Eier drinnen und 2 Markstücke in Zeitungspapier eingewickelt. Da hatte ich die Eier dann nahm und dachte, ach Gott, kann auch eine Bibelschule bauen mit 6 Eier. Weißt du? Kein Problem. Das ist gar nicht, wie viel man hat, sondern ob das in Gottes Hände sind. Aber ehe ich zur Schule kam, hatte ich die 6 Eier. Ich war irgendwo angehalten in Minden, waren Flüchtlinge aus dem Osten, den habe ich dann die 6 Eier gegeben. Die 2 Mark habe ich behalten. Also, das waren so Kleinigkeiten, viele solche Kleinigkeiten, die dazu beitrugen. Hier ist ein Wort, das will ich jetzt mal sagen, will ich später nochmal betonen, das ist mir oft im Sinn gekommen. Hudson Taylor hat mal zu der Zeit gesagt, God's work done in God's way will not lack God's supply. Das Werk des Herrn getan, wie er das haben will, dann wird es nie an Geld oder an irgendeine Provision mangeln. Das möchte ich euch sagen, denn denkt daran. Ist das nicht ganz logisch, wenn Gott der Auftraggeber ist und er gibt mir einen Auftrag, genauso beim Bauen hier, wenn jemand mich einen Auftrag gibt zu bauen, ich habe hier hin und wieder Bauunternehmer gehabt, dann gab ich den Auftrag, denke noch daran, als wir das Unterrichtsgebäude bauten, gab ich den Auftrag an Herrn Großmann. Nicht ein gläubiger Mann, aber sehr netter Mann. Da hat er das untere Geschoss gebaut, also das Kellergeschoss, die erste Decke. Und das war im August 1966. Dann kam er zu mir an einem Montag und sagte zu mir, Herr Klassen, bis Freitag brauche ich 15.000 Mark. Ich sage August, die Zeit, Urlaub und sowieso, gewöhnlich sehr wenig Geld reinkommt. Ich sage, gut, wir haben keins, aber ich glaube, bis Samstag werden wir das haben. Ich ging zur Sparkasse, erst mal, und sagte, wenn wir wirklich knapp dran wären und wir Geld brauchen, könnte ich das kurzfristig leihen. Ja, sagte, wäre kein Problem, ihr habt schon genug Gebäude, könnt eine Hypothek aufnehmen. Ja, ich sagte, das wollen wir aber nicht, aber falls ich das tun muss, wollte ich nur mal fragen. An dem Donnerstag bekam ich einen Brief von einem Freund, den hatte ich mal besucht in der Schweiz. In Wirklichkeit der Mann, der uns später die ganze Heizkessel geschenkt hat. Da hat er eben, wir hatten ein bisschen gesprochen, und er hat einen Brief geschrieben, sagte, ich möchte Ihnen zu der Zeit 6.000 Franken überweisen. Zu der Zeit war der Mark höher wie der Franken, da war es etwa 5.000 Mark. Das war Donnerstag. Ich hatte mit einem Bruder verabredet, am Freitag ihn zu besuchen. Ich bin dahin gefahren am Freitag. Wir haben überhaupt nicht, ich weiß auch nicht, warum nicht. Bitte, versteht mich nicht falsch. Ich bin gar nicht so geistlich. Ich meine, manchmal weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe immer das Problem, dass ich will immer wieder durchscheinen. Ich weiß, was ich meine. Und doch meine ich, gerade persönliche Erfahrungen können so wertvoll sein. Hat wohl die große Gefahr. Ich wurde vor viele Jahren so ermutigt von einem Mann, der über persönliche Erfahrungen sprach, dass ich es deshalb weiter tue. Aber ich sage nochmal, die Gefahr ist so groß, dass das Ich immer größer wird. Das ist nicht der Gedanke. Aber aus irgendeinem Grund habe ich an dem Tag nichts darüber gesagt. Wir hatten einen feinen Tag, Gemeinschaft gehabt. Ehe ich wegfuhr, sagte er zu mir, hier habe ich noch einen Umschlag für euch. Ich steckte mir den Umschlag in der Tasche. Ich kann euch aber sagen, ich war noch nicht sehr weit um die erste Ecke, als ich den Umschlag rausnahm. Was ist wohl drinnen? Und da war zu meinem Erstaunen ein Scheck für 10.000 Mark. So eine große Gabe hatten wir noch gar nicht bekommen. Das war wirklich ein ganz großes Geschenk. Am Samstag, das war Freitag, am Samstag gab ich den Herrn Großmann 15.000 Mark. Ich schrieb das an einen Freund zu Hause in Kanada. Und eben gesagt, ist es nicht wunderbar, die genau die richtige Summe, die richtige Zeit, dann schrieb er zurück und sagt, Ernst, weißt du, wenn Gott dir ein paar Hosen schenken will, weiß er bestimmt deine Größe. Gute Logik, nicht wahr? Wenn Gott uns was schenken will, er weiß, wie viel es ist, wie viel wir brauchen. Wir sind dann manchmal so erstaunt. Ich denke sogar, ob ich aufhöre, Gott ist treu. Dann denke ich manchmal, war da je ein Zweifel? Sollte man so oft sagen? Dann weißt du, wie man so, das versteht mich nicht falsch. Er ist treu. Aber so viele Dinge. Oder Gott erhört Gebet. Na ja, sicher, das sagt uns die Bibel schon, nicht? Na, uns ist das immer wieder neu wichtig. Wir erfahren das manchmal. Aber Gott ist auch treu, wenn er Nein sagt. Ich habe manchmal Schüler gehört, die sind von einem Auto, von einem Einsatz zurückgekommen und wir sind ohne Unfall. Alles gut gegangen, Gott ist treu. Ist er nicht treu, wenn ein Unfall geschieht? Ihr habt gehört von Bruder Doyle. War er nicht treu, weil ein Unfall geschah? Was heißt das, Gott ist treu? Ich glaube, das kann man bestens sagen, er hält, was er verspricht. Er hat nie versprochen, dass, wenn du gläubig wirst, du wirst alles glatt gehen. Da ist eine Lehre verbreitet, besonders in Amerika. Wenn du richtig lebst, dann wirst du reich und gesund sein. Wie könnte Gott je Krankheit schicken? Wie könnte es je sein, dass du vielleicht, wenn du ihm gehorchst, nicht reich sein solltest? Das hat nichts mit seiner Treue zu tun. Kranke, meine Schwester ist mir so ein Vorbild gewesen. Und auch jetzt nochmal, nachdem sie 4 Monate im Krankenhaus war und wieder so viel gelitten hat. Und sie derzeit mal hat gesagt, Herr, wenn du dich einen Krüppel verherrlichen willst, dann bin ich bereit, dir mein Leib zu geben. Gerade als sie nach Krankenhaus fuhr, wo sie dann 4 Monate verbrachte, habe ich noch mit ihr Jesaja 40 gelesen, hatte so eine kleine Andacht zusammen. Da sagte ich zu ihr, fragst du nicht manchmal, Herr, warum ich? Nein, sagt sie. Ja, gar nicht. Ich frage, warum nicht ich? Warum sollte ich dies auf einen anderen wünschen? Also, das ist nie ein Zeichen, wie auch jetzt in Südafrika in verschiedene Kreise wohl antraf, besonders durch etliche Evangelisten. Ja, ein Christ muss doch immer gesund sein. Wenn er nicht gesund ist, dann ist doch irgendwie etwas falsch in seinem Leben. Denn Gott kann doch nicht Krankheit schicken. Hier ist ein Vers, den ihr euch merken könnt, wo das wieder aufkommt. 2. Mose 4, Vers 11. Was sagt Gott zu Mose? Wer hat die Tauben gemacht? Wer hat die Blinden gemacht? Habe ich das nicht getan, sagt der Herr? Nein, es ist nicht immer die Sünde. Gott verherrlicht sich manchmal. Gerade durch sowas, wie ich schon sagte, meine Schwester, die sonst in Indien einen guten Dienst getan hat, aber jetzt nicht möglich, nicht tun kann. Ich sagte schon, wenn wir das Werk des Herrn tun, ist er verantwortlich. Ich hatte viel mit dem Bauamt zu tun. Ich war hier mal im Bauamt, da war ich bei der Planungsabteilung. Wir hatten dann schon einige Häuser hier gebaut auf dem Gelände. Da sagte der Mann zu mir, Herr Klassen, haben Sie da oben eine Goldader gefunden, so wie Sie da bauen? Da konnte er gar nicht verstehen. Nein, ich sage noch viel besser. Wir stehen in direkter Verbindung mit dem, der Gold herstellt. Und der ist sehr großzügig. Haggai 2, Vers 8 ist mir oft zum Segen gewesen. Was sagt Gott? Silber und Gold ist mein. Mir ist während der Zeit auch dieses so groß geworden. Jetzt kann ich es nicht erklären. Vielleicht kann irgendein anderer Lehrer euch mal darüber Bescheid geben. Ich weiß es nicht genau. Aber besonders der Vers aus Psalm, den wir so oft zitiert haben. Er führt mich auf rechte Straße. Warum? Um seines Namens willen. Nicht doch, dass mir es gut gehen soll. Wenn ich jetzt in Wirklichkeit hat ja der Psalm ein Schaf geschrieben, nicht? Der Herr ist mein Hirte, muss doch ein Schaf gewesen sein, nicht? Naja, jetzt, wenn ich jetzt ein Schaf sehe, und das ist ganz abgemagert und verwahrlost, dann sage ich nicht, du dummes Schaf, warum suchst du nicht bessere Weide? Was ist meine Frage? Wo ist der Hirte, nicht wahr? Jetzt will ich das nur so weit sagen. Der Hirte ist verantwortlich für die Schafe. Der Herr ist bereit, auch für solche dumme Schafe, wie wir sind, nicht? Die Verantwortung zu übernehmen. Für mich so großartig. Ich sage wieder mal, ich verstehe das gar nicht. Aber so steht geschrieben. Aber wenn er einen Auftrag gibt, wird er auch das geben, was notwendig ist, den Auftrag durchzuführen. Nur sage ich es noch einmal. Wir müssen immer wieder prüfen, tun wir es noch so, wie er es haben will. Dann alleine kann es stimmen. Und sehr oft sind wir sehr schwer zu wissen, Herr, was willst du haben? Ich dachte gerade auch im Blick auf euer Vorhaben mit dem Bau, als ich heute Morgen in 2. Könige lasst, dann kam ich auf in Vers, Kapitel 13, auf Vers 19. Das fiel mir dann so auf. 2. Könige 13, 19. Mal sehen, ob ich das hier jetzt noch finde in meiner Bibel. Und da hat nämlich der Prophet den König von Israel Auftrag gegeben. Er sagt, schlage auf die Erde. Und da schlug er dreimal und hielt inne. Da ward der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, hättest du 5 oder 6 Mal geschlagen, so würdest du die Zierer bis zur Vernichtung geschlagen haben. Ich dachte eben so, ja, man braucht nicht nur mal einmal einen Anfang zu machen, man darf 3, 4, 5, 6 Mal immer wieder neu die ganze Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen und auf diese Weise vorangehen. Mir kam noch so im Sinn auch nochmal ein Einsatz, ich gerade aus dem Brief las, ein Einsatz, den wir mal hatten vor Jahren, ich glaube es war 66, wenn ich mich richtig erinnere, in Paderborn mit etwa 70 Schülern. Fast die ganze Schule, hatten das unseres Jugendherberge da gemietet und wollten dann einfach von Haus zu Haus. Ich hatte schon vorher sogar einen Saal gemietet, Schützenhaus. Aber der Tag, ehe wir losfuhren, bekam ich einen Brief und er sagte, das Haus könnt ihr nicht haben, den Saal könnt ihr nicht haben, jetzt und auch nie. Ich wusste schon, wo der Wind herblies und versuchte Hausbesuche zu machen. Die Wohnkosten für den Saal mussten wir zahlen. Wir hatten uns Busse gemietet zu der Zeit, um dahin zu fahren. Und ich habe auch zu der Zeit den Erzbischof Jäger besucht. Ich war zufällig auf der Straße, wo ich dann Hausbesuch machte, und ich dachte, wusste schon, das ist sein Haus. Ich dachte, naja, man kann ja den auch nicht überschlagen. Wenn ich andere Leute besuche, muss ich ihn auch besuchen. Ich wusste nicht, was, das ist der katholische Erzbischof. Ich dachte, was macht man wohl? Naja, ich dachte, gut, wollen wir darauf ankommen lassen. So klingelte ich, kam eine Nonne, begrüßte mich und sagte, ich möchte den Erzbischof Jäger besuchen. Hat sie mich da reingeführt, ich begrüßte den Mann. Und sagte, ich wollte Ihnen nur sagen, was wir hier tun. Wir sind von der Bibelschule aus Brake und wir machen hier Hausbesuche und wir versuchen Menschen, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Ach, sagte, erzählen Sie mir mal ein bisschen so. Naja, gut, dann habe ich auch angefangen von meiner Bekehrung. 16 Jahre, getauft mit 17, Bibelschule besucht, nach Deutschland gekommen und so weiter. Ausführlich erzählt, er saß und hörte sehr gut zu. Da war ich fertig, dachte, Mensch, was tue ich jetzt? Und da sagte ich, jetzt habe ich mein Zeugnis gegeben. Herr Jäger, sagen Sie mal Ihr Zeugnis. Naja, sagte, das hat mich sehr interessiert. Und ich möchte Sie gerne bitten, dass Sie zu dem Professor Blaser gehen, in dem Priesterseminar. Der hat die Verantwortung da für die ganze Ökumene, für Deutschland. Und vielleicht kann ich ihm das auch sagen, was ich ihm gesagt hätte. Da ging ich zu Professor Blaser. Ich sagte, ich bin geschickt worden von Erzbischof Jäger. Ich habe eine Botschaft für Sie. Der war nicht ganz so sympathisch wie der Jäger. In jedem Fall, wir haben zu der Zeit evangelisiert. Und als wir dann fertig waren, soweit ich weiß, hatten wir nur 10 Mark eingenommen. Also eine Frau irgendwo hat 10 Mark gegeben. Und die Unkosten waren aber über 5000 Mark. Und da war zu der Zeit, wir hatten wirklich ganz wenig irgendwie auch da. Ich weiß noch, was wir dann selber noch persönlich hatten, da haben wir noch zugegeben, um das die Kosten zu decken. Und dann kam zu der Zeit, wurde das Grundstück angeboten, hier wo das erste Lehrerhaus steht. Eine Frau, die uns das nicht verkaufen wollte, ich hatte sie oft besucht, nein, das habe ich geerbt. Aber das Interessante war, wir hatten das Grundstück auf der anderen Seite, auf dieser Seite und unten. Also da blieb nur noch dieses und sie war uns nicht besonders gut gesonnen. Also da bauen wollten sie schon nicht, das war sehr klar. Und all diesen Heiligen hier auf dem Pharisäerberg wollten sie schon nicht wohnen. So würden wir manchmal genannt hier oben. Naja, dann kam an dem, als wir zurückkamen, wo wir alles ausgegeben hatten, da hat sie gesagt, wenn wir bis Ende des Monats, ich glaube so 32.000 etwa Geld in bar hätten, dann würde sie uns das Grundstück verkaufen. Ja, aber jetzt hat mir schon, wo soll das Geld herkommen? Naja, das war dann wieder so ein Wunder, wie dann wir tatsächlich am Ende des Monats das Geld, ich brachte das sogar in bar, wir gingen zum Rechtsanwalt, ich hatte es in bar in meiner Tasche, nicht in den Scheck, in bar. Sie hatte gesagt, sie wollte das bar haben. So brachte ich ihr dann da bis zum Pfennig das Geld in bar. Na, sie sagte, da hätten sie auch einen Scheck bringen können. Ne? Ich sagte, sie wollen das bar haben. Und so war das eben, Gott hat da wiederum, wisst ihr, was ich glaube? Und hier würde ich, ja, werde verschreiben. Aber was ich hier, es ist ein großartiger Vers in der Bibel. Und darüber möchte ich gerne ein bisschen was sagen. Das sagt, gibt, so wird euch gegeben werden. Was ist das größte Problem auf den Missionsfeldern? Und jetzt kann ich sagen, ich bin viel gereist. Manchmal werde ich gefragt, wie viel lernte ich? Ich habe es noch nie zusammengezählt. Aber in viele lernte ich. Ich habe viele Missionare, nicht nur ehemalige von der Bibelschule, andere Geschwister besucht. Und ein großes Problem ist, jetzt bitte, jetzt beschuldige ich niemand, ich habe auch keine Antwort. Das Problem ist, wir irgendwie lehren den Leuten nicht, dass sie geben müssen, die erwarten. Nicht? Was auch sie in Peru waren, in der Bibelschule, wo die frühere Renate Gerstenberg für mich die Hefeli ist. Und dann habe ich da gesprochen in der Bibelschule, sagte der Direktor, Herr Klassen, kommen Sie doch jedes Jahr zurück und unterrichten Sie mal ein bisschen so für ein paar Wochen. Ja, ich sagte, kein Problem, schicken Sie mir nur eine Flugkarte. Und er guckte mich an. Ja, können Sie das nicht in Kanada bekommen? Wissen Sie, ich sagte, ich wollte nur sagen, es ist nicht weiter von Peru bis zum Himmel wie von Kanada bis zum Himmel. Was will ich damit sagen? Sehr oft lernen die Leute nicht geben. Und dadurch wird ihnen einen großen Segen enthalten. Es ist oft so, denke ich auch gerade, so oft ist das auf den Missionsländern, dann hat man Not. Denke an den kleinen Junge, der hat für Weihnachtsgeschenke gebetet, sehr laut gebetet. Gott, ich will dies, ich will das. Hat die Mutter gesagt, hör mal, du brauchst gar nicht so laut zu beten, Gott kann gut hören. Ja, sagt er, Oma kann aber nicht gut hören. Naja, ein bisschen so ein Beispiel. Wenn die Leute 1000 Mark wollen, dann müssen sie laut beten, dass die Deutschen das hören sollen, nicht? Wenn sie Dollar haben wollen, müssen sie laut beten, dass die Amerikaner das hören. Sie erwarten es gar nicht von da. Warum nicht? Wir haben die so erzogen. Das kommt nicht von da. Das kommt weder von Deutschland oder von Amerika. Einen großen Segen. Vielleicht diese Geschichte doch noch. Kann euch mal helfen. Wir haben die ein paar Mal gezählt bei den Missionaren. Die haben auch diese Not. Auch in Südafrika. Wie können wir die Leute erst sagen, dass sie geben müssen? Das geschah. Ich war in Kanada. Und es kam eine Schülerin aus der Bibelschule in New Brunswick, wo ich auch eine Zeit lang Lehrer war. Aus Indien. Sie war 10 Jahre in Indien gewesen. Ich war auch gerade von Indien zurückgekommen. Und sagte zu mir, wie verstehen Sie Psalm 37, Vers 25? Jetzt muss ich mal sehen, wie das in Schlachter geschrieben steht. Ich habe es auf Englisch. Da sagt es nämlich vom Psalmist, er sagt in 37, Vers 25, jetzt sagt es so, das ist, wo steht das hier? Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen um Brot betteln. Sie sagte, glaubst du nicht auch, dass etliche von denen, die da verhungern, ich hatte gerade bei den Aussätzigen gedient, in dessen Namen, wo ich da war, so etwa 1200 Aussätzige, furchtbares Leid. Wir waren immer so, dass mein Hals so eng, was soll ich sagen, nicht? Sagst du, glaubst du nicht, dass unter denen auch Gläubige sind? Wie verstehst du dann diesen Vers? Dachte auch an die viele, die verhungerten Äthiopien. Waren nicht Gläubige darunter? Ich sagte, ich glaube ja. Ich sage, die Bibel lehrt uns Prinzipien. Immer in den Einzelheiten kann ich es auch nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Das Interessante war, an dem Abend hatte ich keinen Dienst und dann war ein Chor aus Indien in der Gemeinde da in Woodstock, New Brunswick. Da sind wir beide hingefahren. Wir waren 16 Sänger und dann ein Leiter. Dann erzählte diese Geschichte. Ich habe das sogar in einem kleinen Buch, ich habe ein kleines Buch da gekauft, das ich hin und wieder lesen kann, dass ich soweit ich kann, wenn ich die Tatsache nicht falsch gebe und ich hoffe, dass ich die noch einigermaßen richtig habe. Dann sagte der Leiter, das war vor etwa 3 Jahren, er sagte, ich komme von Mizoram, das ist so zwischen Bangladesch und Burma, ein von den ärmsten Teilen Indiens. Vor 82 Jahren, sagte er zu der Zeit, kamen die Engländer rein und nahmen immer mehr Land ein, um Tee zu pflanzen. Und sie nennen sich ein Mizo-Stamm. Da sind wir, haben uns darüber geärgert, haben es aufgemacht, wir haben gegen diese Leute gekämpft, wir haben einige davon getötet. Wir haben ein 6-jähriges Mädchen gefangen genommen, ein englisches Mädchen. Wir wussten schon die ganze Zeit, die Engländer würden irgendwann mal kommen und würden das Mädchen wieder wollen befreien. Geschah auch so. Hat noch kein großes Problem, das Land wieder einzunehmen, das kleine Mädchen zu befreien. Und da kamen Missionare, und da fingen die Missionare zu unterrichten. Er sagt, wir waren alle Animisten und Kopfjäger. Und jetzt kommen die Missionare, und Gott hat ein großes Werk gemacht. Viele kamen zum Glauben. Und dann fingen diese Missionare an zu sagen, wenn du 10 Stöcke Brennholz hast, eins für den Herrn. Da weiß ich auch ein bisschen von zu sagen. Brennholz. Oh, wie knapp. Ich bin ein furchtbar schlechter Fotograf. Ich habe das Apparat und dann schäme ich mich immer, wenn die Leute so arm sind. Dann Will ich knipsen? Ach Mensch, weißt du, das. Aber da war gerade, weil ich das sage, da war so ein Mädchen, oh, vielleicht so 10 Jahre alt, schmutzig, die Haare durcheinander, aber ein hübsches Mädchen. Da war da gerade, da war, hatte ich erinnert, da war eine Kuh und da war Mist, ganz frisch. Und sie geht mit der Hand und holt so dieses Mist und läuft. Ich dachte, da soll ich ein Bild knipsen. Ich hatte nicht den Mut. Ich wusste schon, das würde jetzt getrocknet werden. Es gibt ein klein bisschen Feuer. Was soll ich damit sagen? Feuerholz, so furchtbar wenig, so knapp. Und jetzt kommen diese Missionare und sind so frech und sagen, wenn du 10 hast, 1 für den Herrn. Wenn du 10 Tassen Reis hast, 1 für den Herrn. Und dann erzählte dieser Inder, weißt du, was geschehen ist? Dann wurden Missionsgebetsgemeinschaften angefangen. Dann haben die Leute sich überlegt, wenn wir jetzt einen Missionar aussenden, was wird es wohl kosten? Dann haben sie angefangen, so zu sparen. Aber nur kurz gefasst, er sagte, zur Zeit, als er diese Geschichte erzählte, haben wir 114 Missionare in den verschiedenen Teilen Indiens, obwohl wir noch immer zu den Ärmsten unter den Indern gehören. Wir haben keine Heimatlose, sagte er, und keine Bettler. Was war geschehen? Sie fingen an zu geben und Gott fing an zu segnen. Wisst ihr, wir müssen immer daran denken, Gott ist gar nicht an unserem Verstand gebunden. Wir sind so manchmal so vernünftig, nicht? Wir sind so humanistisch, wenn ich das Wort gebrauchen kann, so menschlich. Aber Gott ist ganz anders. Seine Logik ist anders, wenn ich überhaupt von Logik sprechen darf, nicht? Wir würden sagen, wenn du haben willst, musst du sparen. Und Gott sagt, du musst geben. Das macht ihr nicht. Das ist ein kleiner Vers an einer Wand, gefiel mir so gut. Wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Weil ich darauf zurückgreifen sollte nochmal, in den ersten Jahren. Och, das war schon eine erstaunliche Sache. Ich weiß noch, als wir zu der Zeit mal wollten einen Bus kaufen. Ich habe das den Schülern unterbreitet. Ich sage euch mal, wir möchten gerne. Was seid ihr bewillig? Was seid ihr willig zu geben? Oder dem Herrn zu vertrauen, dass ihr geben würdet, bis an eine bestimmte Zeit. Tut es bei mir im Postfach rein. Und das war erstaunlich, wie Schüler zu der Zeit, jetzt denkt man ein bisschen zurück, fast 30 Jahre zurück, sie fingen an zu geben. Ich weiß noch, zu der Zeit kamen etwa 5.000 Mark ein für den Bus. Und die Schüler waren arm, wie wir alle. Aber eine Gebefreudigkeit. Und was Gott dann eben auch zu der Zeit getan hat. Ich habe schon gesagt, ich weiß auch nicht, ich habe die Antworten gar nicht. Wir haben versucht, über die Jahre in der Schule, immer wieder kam ein Missionar am Freitag, bekommt die Kollekte, kommt der Sonntagmorgen, bekommt die Kollekte, kommt der Sonntagabend, bekommt die Kollekte. Und wir haben nicht gedacht, Mensch, wir müssen versuchen, das mal halten. Ich denke, als wir in 1900, was war das? 62, dann trafen wir es noch, oder 63, glaube ich, war es. Dann waren wir noch hier unten, da war so ein Kartoffelkeller. Da war hier das Gebäude oben noch gar nicht, da wurde es im Winter so kalt. Und dann tropfte es, weil das oben hier, das war überhaupt ein kalter Winter in dem Jahr. Und hat mir ein Lehrer von drüben, von Amerika, der sagte zu mir, diese 2 Wochen werde ich unterrichten, ihr braucht nichts zahlen. Das tue ich als einen Missionsauftrag. Dann hat er unterrichtet und es war wirklich eine gesegnete Zeit. Aber am Schluss habe ich gesagt, Schüler, wollen wir doch ihm noch was mitgeben. Und zu meinem Erstaunen kamen 500 Mark zusammen. Dann mit dem Scheck habe ich das den Mann gegeben und dachte, na ja, der wird dir das mir zurückgeben. Hat ja schon gesagt, das wäre doch ein Missionsauftrag. Gab ich ihm den Scheck und er steckte in der Tasche und sagte, Dankeschön. War ein bisschen enttäuscht, nicht? Naja, es hat mir wahrscheinlich recht, weil ich nicht die richtigen Motive hatte. Aber in jedem Fall, ich habe oft gedacht, ob das nicht vielleicht doch ein gewisses Geheimnis ist. Geben. Ich reise viel, ich komme viel in Bibelschulen, in Gemeinden. Es geht gar nicht ums Geld. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber es ist doch manchmal, wenn man nichts gibt, man hat die Unkosten gehabt und man wird nicht. Ich sage wiederum, das ist nicht, was mir tut es leid für die Schulen, mir tut es leid für die Gemeinden. Sie rauben sich einen ganz großen Segen. Gebt, sagt Jesus, so wird euch gegeben werden. Und das, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Punkt auch für uns hier, auch im Blick auf irgendeinen Missionsauftrag, den ihr je haben werdet. Naja, ich dachte nochmal so, wenn ich so denke, ob das die Lampen sind, ob das die Vorhänge, na, gerade diese Vorhänge, wenn ich daran gucke. War eine interessante Erfahrung. Es kam eines Tages ein Gepäck an und ein Brief. Jemand aus Bingen, glaube ich, war der. Oder nehme ich einen kleinen Brief dabei. Ich sollte dieses Tonbandgerät, also in Wirklichkeit die Enkel von Dr. Heinemann zu der Zeit, geht schon vor eurer Zeit wieder, ich muss aufpassen, dass es, ihr seid ja noch nicht, war zu der Zeit weiter noch nicht so im Politischen überhaupt mit beschäftigt. Dr. Heinemann, der frühere, was nennt man den wieder? Bundeskanzler, ja. Bundespräsident, ja, richtig. Dies sollte für die Enkel sein, eine Stiftung hier in Bielefeld. Da rief ich den Mann an und habe ihm gesagt, das ist ein Schwiegersohn von Dr. Heinemann, hat die Tochter Ruth geheiratet. Und sagte, hier ist ein Gepäck angekommen mit einem Brief. Da waren 100 Mark drinnen. 40 Mark sollte ich für die Unkosten haben, um den Tonband nach Bielefeld zu nehmen und Blumen zu kaufen. Und 60 Mark sollte dann auch gegeben werden. Habe ich das nur mal so telefonisch gesagt? Ach, sagte, wer sind Sie? Dann habe ich ein bisschen erklärt, Bibelschule hier. Ja, haben Sie schon ins Gepäck reingeguckt? Sagt, nein, das ist, tun Sie es mal. Mal sehen, vielleicht könnten Sie das Tonband gebrauchen. Da habe ich das geöffnet, guckte ich rein, das war ein altes Tonband, da fehlten etliche Teile. Ich glaube nicht, dass es einen Wert hatte von 5 Mark, ich weiß nicht genau. Da rief ich ihn wieder an und sagte, das ist ganz komisch hier, da waren noch ein paar alte Socken drin. Der Mann war wahrscheinlich ein bisschen durchgedreht, er wollte zeigen, wie arm er wäre. Aber dies hat er nochmal für die Enkelkinder von Heinemann gestiftet. Und dann habe ich ich sagte, wissen Sie, ich würde das Ihnen gerne bringen. Ja gut, sagte er, dann bin ich da hingefahren. Unterwegs nahm ich noch einen Anhalter mit. Sagte ihm, ich wäre wohl auf dem Weg zum Himmel, aber heute hatte ich nur vor, bis Bielefeld zu fahren. Naja, das imponierte ihm schon. Dann bin ich reingegangen zu diesem Chef, denn ich wusste gar nicht mal, weiß nicht, warum der Name mir jetzt entfallen ist. Aber in jedem Fall, die Straße ist sogar nach ihm genannt worden. Und ging dann rein und hat mich dann tatsächlich oben in seinem Büro eingeladen. Ich brachte dieses alte Gerät damit. Und fing der Bart an und dann sagte ihm, wissen Sie, in Wirklichkeit komme ich von der Bibelschule. Ich hatte Ihnen eben schon einen Anhalter habe ich wohl gesagt, ich bin wohl auf dem Weg zum Himmel, jetzt nur auf dem Weg nur bis Bielefeld. Und fing dann so an zu erzählen. Und der Mann war so offen. Ach, sagte, das muss mein 18-jähriger Junge hören. Komm, rief er dem, komm, hören, was dieser Mann zu sagen hat. Ein Kanadier. Und das ist immer gut angekommen. Kanadier, ach, die sind eine besondere Sorte. Ich weiß nicht, ob ihr auch so denkt oder nicht, aber brauche ich jetzt nicht zu sagen. Wahrscheinlich, weil wir so wenige sind, haben sie uns nicht so gekannt und da war immer so ein bisschen so Interesse. Na, da habe ich da länger erzählt und dann, ehe ich wegging, ja, ich sagte, ich wusste gar nicht, was er herstellt. Was stellen Sie her? Oh, Vorhänge. Oh, ich sagte, wir sind gerade auf der Suche nach Vorhängen für unseren Speisesaal. Oh, sagte, kommen Sie mal vorbei. Ich werde Ihnen einen Mann geben, der kann Ihnen durchführen und können Sie mal aussuchen, was Sie gebrauchen für Vorhänge. Zu der Zeit diese ganze grüne Vorhänge und so weiter. Ich habe schon viele Vorhänge von ihm bekommen. Gewinne ich eine ganz, ganz kleine Rechnung, manchmal keine Rechnung. Also nur mal so eine Verbindung. Ich kann nicht sagen, dass der Mann sich bekehrt hat. Er sagte wohl, dass seine Frau Ruth Interesse hätte in geistliche Dinge. Dann ein paar Mal versucht, sie einzuladen. Das war nochmal so eine weitere Methode, die wir versuchten zu gebrauchen hier, dass ich so Geschäftsleute einlud zum Abendbrot. Ich habe immer gesagt, komm, wir machen mal ein gnadisches Abendbrot. Meine Frau ist Gnadierin, ein gnadisches Essen. Was es ist, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wenn eine Gnadierin Kartoffeln kocht, dann ist es gnadisch, nicht wahr? Naja, das war doch nicht so die Absicht, nur mal die Leute reinzukriegen. Und wisst ihr, auch gerade in so Fällen, ob sie das glauben oder nicht, sogar da kommt Humor manchmal sehr gut an. Die Leute haben immer ein bisschen so einen Eindruck, ein Bibelschullehrer, Prediger, die schweben so halb in der Luft und die können überhaupt nicht lachen. Es gibt nur drei verschiedene Geschlechter, Männer, Frauen und Prediger. Oder, naja, du weißt, was ich meine, nicht? Dann sind sie so überrascht, dass man tatsächlich noch kann Pitch spielen und lachen. Da habe ich manchmal ganz große Abende haben dürfen. Naja, bei dem ist mir es nie gelungen. Jedes Mal, wenn ich ihn eingeladen hatte, war irgendetwas anderes vor. So ist das nichts geworden. Zum Schluss dieses nochmal. Ich glaube, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann glaube ich, sollte jeder Bibelschullehrer, jede Köchin, jede Sekretärin, jeder Schüler immer als Hauptpunkt evangelisieren haben. Ich finde das nicht als eine besondere Gabe. Jetzt werdet ihr vielleicht überrascht sein. Ich finde das als Aufgabe. Wenn ich Johannes 3, Vers 16 persönlich annehme, warum da nicht Markus 16, Vers 15? Soll ich sagen, das ist nur für eine bestimmte begabte Leute? Ich habe mir oft gefragt, Leute haben zu mir gesagt, ja, du hast die Gabe, das evangelisieren. Das, weißt du, was gewöhnlich dahinter steckt? Nicht immer. Aber gewöhnlich, ja, du hast die Gabe, seh zu, dass du sie tust, ich nicht. Deshalb bin ich nicht verantwortlich. Und deshalb verneine ich das immer wieder. Bruder Runkel sagte mal, fiel mir so auf, dachte heute nochmal dran. Also zum Beispiel in 2. Mose 36, als die Stiftshütte gebaut wurde, sagt es in 33, dass die mittlere Stange, die war, ging durch. Die oberen, die waren geteilt, die zwei und die unteren zwei. Aber die mittlere, die ging von einem Ende durch, in einem. Da hat er das mal verglichen mit Epheser 4, Vers 11. Und er dachte, ja, das ist gar nicht kein schlechter Vergleich. Da hat er eben da gelesen, wo er es dann sagt, etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und etliche zu Lehrern. Der Mitte Evangelisten. Das geht durch. Für jedem Schüler, seid gar nicht so bekümmert, was ist eure Gabe. Versucht die Aufgabe durchzuführen. Und dann, wenn Gott euch eine besondere, das ist dann seine Sache. Es ist eine Aufgabe. Und ich habe das oft erfahren. Der Prediger, der persönlich evangelisiert, spricht ganz anders am Sonntag. Vielleicht ein guter Lehrer, aber er hat auch die Verantwortung. Jeder Lehrer hat die Verantwortung. Man spricht ganz anders. Das wärmt das Herz, wenn man versucht, anders zu helfen. Wenn ein Herz kalt ist, eine Geschichte, und ich denke, die Glocke hat gesagt, ich soll aufhören, eine Geschichte noch. Weißt du, wenn das Herz kalt ist, die beste Methode, das sind gar nicht erbauliche Stunden unbedingt notwendig. Das ist mal, dass das, was du schon weißt, mal in der Praxis umsetzt. Mal mit jemandem sprichst. Ich habe das schon viele Jahre mich vorgenommen. Ich bin so oft unterwegs, Anhalter mitzunehmen. Da kann ich nur sagen, da musst du dich selber, brauchst nichts zu tun, weil ich es tue. Aber ich habe es getan über die Jahre. Auch sehr gute Erfahrung, sehr interessante Erfahrungen gehabt, darüber will ich jetzt nicht sprechen. Aber ich fuhr los. Zu der Zeit, das ist schon lange her, war ich noch in Seeheim, fuhr los nach Wiesbaden. Ich hatte an dem Abend eine Stunde unter den amerikanischen Soldaten. Ich war so kalt. Ach Herr, ich sagte, hoffentlich steht niemand auf der Straße, heute will ich niemand mitnehmen. Da war ich noch gar nicht lange gefahren, da stand auch schon ein Kerl. Als ich das zuerst sah in Deutschland, ich dachte, Mensch, das ist ein Notruf, der muss einen Unfall gehabt haben oder was. Ich wusste nicht, dass es dies bedeutete, nicht? Von Amerika hatte ich nur dies gekannt, aber der stand so. Naja, da stand auch schon einer so, naja, habe ich dann mitgenommen. Ich habe ihm auch nur gesagt, oft, ich nehme dich nicht mit, weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was ich tue. Du hast vielleicht ein Verbrechen vor und ich habe nur noch mitgeholfen. Ich nehme dich nur mit, weil ich dich will sagen, wie du eines Tages vor Gott stehen kannst. Das war immer, und ich glaube, ich kann sagen, dass ich es immer getan habe. Soweit ich weiß, immer wieder, manchmal fiel mir so schwer, bis ich endlich mal meinen Mund aufgerissen habe, weißt du, dass man mal sagen kann. Das ist gar nicht so einfach. Denk nur nicht. Viele haben den falschen Eindruck. Das ist nicht leicht. Auch nicht für mich. Habe ich dann endlich mal, fing ich dann an, warum ich ihn mitgenommen hatte. Und da war das ein Student aus Köln. Und er war so neugierig. Und dann mein Herz wurde immer wärmer und wärmer. Ich habe eine Botschaft, die ich weiter sagen konnte. Das ging so weit, dass ich sogar die Ausfahrt verpasst habe. Aber ich war zum Glück früh genug losgefahren. Musste dann 15 Kilometer weiterfahren. Und dann beteten wir noch zusammen. Gerade als wir fertig gebetet haben, hielt ein Auto meine Seite an, drehte seine Scheibe runter und sagte zu mir, wissen Sie, welche Ausfahrt ich nehmen muss in Köln? Ich suche so und so einen Platz. Oh, ich sagte, ich kann noch besser tun als das. Ich schicke Ihnen einen mit, der Bescheid weiß in Köln. Sagte, Junge, das ist der zweite Segen. Einmal bist du errettet worden, jetzt kannst du mitfahren. Sage dem Mann, was dir geschehen ist. Was habe ich keine Ahnung, was mit dem Jungen geschehen ist, der Herr weiß. Aber ich weiß, was bei mir geschehen ist. Mein Herz war wärmer. Und ich glaube, das war zu verspüren in der Versammlung, als ich dann einlud, die Jungs nach vorne zu kommen. Und da konnte ich tatsächlich sagen, und while we're singing, come. Ich habe das in Deutschland immer das erste Jahr gebraucht. Wenn ich ein klein bisschen Englisch weiß, das Wort while, das heißt auf Deutsch während. Aber ich dachte, das englische Wort while und das deutsche Wort weil, nicht? Da habe ich immer gesagt, und weil wir singen, kommt nach vorne. Na, die Leute mussten ja kommen, nicht? Das ist eine gewaltsame Bekehrung. Aber das geht, das funktioniert. Da konnte ich auf Englisch sagen, und while we're singing, kamen 6 Soldaten nach vorne. Ich glaube ganz bestimmt, weil Gott mich durch das Zeugnis unterwegs das Herz gewärmt hat. Das ist so wichtig, die persönliche Evangelisation. Naja, damit schließen wir, wollen wir noch zusammen beten.